Als ich die Vorträge vorbereitet habe, da dachte ich so, ja, was wirst du jetzt am Sonntagmorgen denn noch sagen sollen? Und ich dachte so, ja, wähle das Leben. Jesus ist das Leben, das lebendige Wort. Und auf einmal hörte ich so, ich glaube, ich war gerade im Badezimmer, so innerlich, wähle den Heiligen Geist. Wähle den Heiligen Geist. Er ist das Leben. Und wir in der charismatischen Erneuerung haben ja eine besondere Beziehung zum Heiligen Geist. Und es ist auch gut, sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Weil das ist ja das, was Jesus seinen Jüngern als letztes verheißen hat, dass er ihnen den Heiligen Geist schicken wird, der sie eben alles lehren wird, sie in die ganze Wahrheit einführen wird. Und der Heilige Geist ist ja tatsächlich derjenige, der uns jetzt in unserem Leben das, was Jesus gelebt hat, quasi übersetzt, sodass wir es auch in unserem Leben leben können. Also zu Anfang haben wir ja über das Wählen und das Entscheiden nachgedacht. Dann haben wir von Adam und Eva gehört, wie sie sich entschieden haben, vom Baum der Erkenntnis zu essen und welche fatalen Folgen das hat und dass dadurch das Gesetz in die Welt kam. Aber dass mit Jesus Christus eben die Gnade sichtbar geworden ist. Und haben gestern Nachmittag betrachtet, wie Jesus als das lebendige Wort auf dieser Welt gelebt hat. Gestern Abend haben wir, denke ich, einen sehr, sehr geistgeführten Abend gehabt, wo wir einen bewussten Schritt auf diesen Jesus wieder zugehen konnten und durften. Das ist alles ganz wunderbar. Die Frage ist, was werde ich mitnehmen, wenn ich heute Mittag nach Hause fahre? Das ist ja immer die spannende Geschichte. Dann komme ich nach Hause, dann geht das Übliche wieder los. Wie kann ich denn das Gehörte umsetzen? Und wie kann ich das denn jetzt leben in meinem Alltag? Und wie kann denn ich, so allein auf mich gestellt, und das sind ja viele, im Grunde jeder, wie kann ich das so tun wie Jesus? Wie gelingt es mir denn, an meiner Entscheidung festzuhalten und bei der Stange zu bleiben? Wie schaffe ich das? Also die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach und klar. Du schaffst es nicht. Du kannst es nicht. Ich kann es nicht. Dein Eifer, deine Frömmigkeit, deine Leistung. Mein Eifer, meine Frömmigkeit, meine Leistung. Es wird uns nichts nutzen. Wir können es nicht. Auch unsere Anstrengungen werden uns nichts nützen. Das muss man einfach ganz nüchtern sich vor Augen halten. Die Stelle bei Sacharja haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber sie ist einfach wichtig, sich immer wieder vor Augen zu setzen. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist. Sacharja 4,6. Die Antwort auf unsere drängenden Fragen müssen wir in der Bibel finden, dem Handbuch unseres Lebens. Nirgend anders werden wir das Leben und die Wahrheit finden. Die Antwort steht auch in Johannes 14, in den Abschiedsreden, die der Evangelist Johannes aufgeschrieben und die Jesus seinen Jüngern unmittelbar vor seiner Kreuzigung gehalten hat. Johannes 14, 1. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Euer Herz, die Steuerzentrale, lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich, Jesus Christus. Und dann fragt doch dieser Philippus tatsächlich, wie sie denn den Weg finden können. Das ist doch eigentlich sehr erstaunlich. Schon über 3 Jahre sind die Jünger mit dem unterwegs. Und dieser Philippus findet den Weg nicht und sagt, zeig uns den Weg zum Vater. Wie finden wir denn den Weg? Die müssten doch eigentlich gemerkt haben, dass er Gottes Sohn ist. Aber ich glaube, Die Jünger hatten es nicht leichter als wir. Wir denken ja immer so, ja, wenn Jesus jetzt leibhaftig mit uns wäre und dazu beim Abendessen bei uns säße, dann würden wir das begreifen, dann würden wir das auch sehen, dann könnten wir die Botschaft auch schnappen. Ich glaub's nicht. Hier, sie haben es nicht leichter gehabt als wir. Denn die haben diesen Jesus leibhaftig vor sich gesehen. Ganz normaler Mensch, mit den gleichen Bedürfnissen wie sie. Der hatte Hunger, der hatte Durst, der wurde müde, der war auch mal schwach, dem war auch manches sicherlich mal zu viel. Das Einzige, was ihn unterschied, und ich weiß nicht, wie sehr sie das wahrgenommen haben, war, dass er ohne Sünde war. Ich weiß nicht, wie weit man das wahrnimmt, dass der andere ohne Sünde ist, aber man selbst eben nicht. Also ich glaube, dass das für sie wirklich auch eine Schwierigkeit war, ihn wirklich leibhaftig zu sehen. Es ist offensichtlich nicht so einfach, ihn als Gottmenschen darzunehmen. Und dann sagt Jesus zu diesem Philippus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich. Schau auf mich und dann findest du den Weg. Und in Vers 12 heißt es: Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Ich finde, dass dieser Satz durchaus herausfordernd sind, denn er spricht im Grunde zu allen, die nach ihm kommen. Wer an ihn glaubt, wer an diesen Jesus glaubt, der wird die Werke, die er vollbringt, auch vollbringen, und er wird noch größere als diese vollbringen. Wir wären ja schon froh, wenn wir etwas kleinere von dem sehen, die Jesus gewirkt hat. Aber Jesus sagt, wir werden noch größere vollbringen, wenn wir denn an ihn glauben. Und in Vers 15 heißt es: Wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Wir wissen, dass mit diesem anderen Beistand der Heilige Geist gemeint ist. Den verheißt Jesus jetzt seinen Jüngern, sodass sie sich nicht alleine fühlen müssen. Diesen, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Wer nicht an Jesus glaubt, wer seine Botschaft nicht teilt, wer in der Welt lebt, kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Denn die Welt sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Wenn jemand mich liebt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Der Heilige Geist wird vom Vater in Jesu Namen gesendet. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch alles lehren und an euch alles erinnern. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Und in Vers 31 heißt es dann: Steht auf. Steht auf. Wir wollen von hier weggehen. Steht auf. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, bevor er den letzten Auftrag seines Vaters ausführt. Das ist sein Vermächtnis an die Jünger und es ist sein Vermächtnis an uns. Etwas anderes kann und wird er uns nicht sagen. Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, sendet seinen Sohn Jesus Christus, um auf Erden Sühne zu leisten für unsere Schuld und damit die Voraussetzung zu schaffen, dass die bis dahin gefallene, schuldig gewordene Menschheit endgültig erlöst wird vom Fluch des Todes. Nachdem Jesus diesen Auftrag des Vaters ausgeführt hat, sendet er uns dann den Heiligen Geist. Jetzt liegt es an uns, mit ihm sein Werk fortzuführen. Aber Jesus weiß, dass wir immer wieder versucht sein werden, in unsere alten Muster zurückzufallen und immer wieder vom Baum der Erkenntnis essen zu wollen. Und dass wir immer wieder versucht sind, uns nicht für das Leben, für das ewige Leben zu entscheiden, sondern für das scheinbar leichtere, einfache Leben der Welt, die voll ist von Verlockungen. Deshalb sendet er uns seinen Heiligen Geist, der nun immer bei uns sein wird. Und dieser wird nicht auf uns sein oder über uns kommen, so gelegentlich wie bei den Propheten im Alten Testament, sondern er ist in uns, permanent, weil wir diesen Christus als unseren Herrn angenommen haben und der Heilige Geist jetzt, nachdem Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, uns hier auf Erden hilft, alle die Werke zu tun, die Jesus uns aufgetragen hat. Jesus lehrte immer. Viel und lange, meist ehe er auf die Nöte der Menschen reagierte. Und so tut es der Heilige Geist auch. Er wird uns lehren und erinnern. Mit beiden haben wir ja so unsere Schwierigkeiten. Wir lassen uns nicht gerne belehren. Und wenn einer lehrt, der dann auch noch Lehrerin ist oder war, da kommen dann ja auch noch Erinnerungen hoch. Und oft auch nicht so gute. Wir wollen nicht lernen, sondern es immer gerne alles alleine versuchen, ausprobieren, wie mein jüngstes Enkelkind Johanna mit ihren 3,5 Jahren. Und wenn man es ausprobiert und versucht, dann ist das Scheitern ja ganz legal. Es war ja nur ein Versuch. Wer gerne lernt, der scheitert in diesen Bereichen deutlich seltener. Und wir hören auch nicht gerne Dinge, die uns in Erinnerung gerufen werden, um uns zu korrigieren. Da sind wir alle gleich. Der rebellische Geist, er ist hartnäckig. Aber lassen wir uns nicht entmutigen. Ich habe Hoffnung, begründete Hoffnung, dass diese muntere kleine Johanna auch in die Spur Gottes hineinkommen wird. Und wir alle auch, immer mehr. Am Ende des Kapitel 13 im 1. Korintherbrief sagt Paulus: Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Glaube, das haben wir an diesem Wochenende ausführlich gehört und in den Gleichnissen gesehen, der kommt vom Hören. Vom Hören des Wortes Gottes. Sinnigerweise nicht primär vom Lesen. Erst wenn ich höre, dass etwas interessant oder wichtig ist, lese ich es. Und es ist sinnvoll, es laut zu lesen, weil dann wirklich alle Sinne aktiviert werden. Ich bin so ein Lesemensch. Ich lese schnell und viel und leise. Andere sind auch Lesemenschen, aber die lesen langsam und halblaut. Und die haben den Vorteil, dass das, was sie lesen, auch nach einem halben und nach einem Jahr und auch nach mehreren Jahren noch fast wörtlich wiedergeben können. Und ich muss es natürlich nachschlagen, weil ich seitdem schon wieder so viel gelesen habe, dass es schon wieder weg ist. Es ist wichtig, das Wort Gottes sich auch laut vorzulesen, damit es wirklich ganz mit unseren Sinnen allen aufgeführt wird. Dafür sind die Sinne Gottes, die Sinne, die Gott uns gegeben hat, auch da, vor allem dafür. Und wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir dem Wort Gottes keine oder nur geringe Aufmerksamkeit schenken. Erst wenn wir hungrig und durstig sind nach jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, erst dann wird es seine Macht in uns entfalten können. Erst dann hat der Heilige Geist Arbeitsmaterial, das er in uns vertiefen kann, das er uns aufschließen und erklären kann. Es ist gut, täglich die Texte der Messe zu lesen. Aber es ist absolut notwendig, auch den größeren Zusammenhang zu kennen, damit der Text in einer neuen Perspektive aufleuchtet. Und es ist absolut sinnvoll, nach und nach die ganze Bibel zu lesen. Sie ist spannender als jeder Kriminalroman und sie allein kann unser sehr oft schräges Gottesbild korrigieren. Natürlich verstehe ich nicht alles. Natürlich weiß ich beim ersten Mal nicht, warum manches in der Bibel zum Beispiel doppelt steht. Natürlich verstehe ich auch nicht, warum seitenweise Namen und Geschlechtsregister aufgeschrieben werden und was diese ganzen Opfervorschriften denn alle bedeuten. Und es gibt viele Dinge, die ich nie verstanden habe und auch jetzt noch nicht richtig verstehe. Aber wir heutigen Menschen sind so weit vom hebräischen Denken entfernt, von den Bildern und der Bedeutung seiner Namen und Buchstaben und Zahlen, dass es uns wirklich schwerfällt, da anzudocken. Wir sind so überzeugt und durchdrungen von unserem humanistischen Denken, von der Wichtigkeit naturwissenschaftlicher und psychologischer Erkenntnisse, dass wir der Bibel keinen angemessenen Raum mehr geben und Mühe haben zu glauben, dass sie auch dem modernen Menschen noch ernsthafte Antworten zu geben hat. Dafür brauchen wir einfach den Heiligen Geist. Maria, die war durchdrungen vom Wort Gottes und so wurde sie brauchbar für Gott. Darin, vor allem darin, ist und muss sie uns absolut Vorbild sein. Und der Heilige Geist wird sich darum kümmern, dass, wenn ihr in der Bibel lest, genau das lest, was ihr verstehen könnt und sollt. Und zwar für heute. Wenn er dann entnervt oder gelangweilt zumacht, wird er euch nicht weiterführen können. Nur das Wort Gottes schafft Glauben und es schafft Hoffnung. Vor Jahren sagte mir mal ein junger Mann, ja, er liest jetzt die Bibel. Oh, habe ich gesagt, das finde ich ja interessant. Ja, hat er gesagt, er ist auch sehr spannend, ne? Mhm. Ich sage, und wo hast du angefangen? Wie, wo hast du angefangen? Naja, habe ich gesagt, bei welchem Evangelium? Vielleicht bei Johannes oder vielleicht bei Matthäus oder so. Wieso, sagt er, was soll denn diese Frage? Ja, sag ich, irgendwo fängt man ja bei dem dicken Buch an. Ja, sagt er, das ist doch ein ordentliches Buch, ne? Ja, sag ich, das ist ein ordentliches Buch. Ja, sagt er, und ein ordentliches Buch fängt man doch immer vorne an, ne? Ja, habe ich gesagt, üblicherweise ja. Ja, und dann liest man das auch bis zum Ende durch. Ja, hat er auch gemacht, ein halbes Jahr. Danach war er bekehrt. Dieses Zeugnis habe ich auch noch von zwei anderen jungen Männern gehört, die einfach dadurch, dass sie die Bibel stumpf von vorne bis hinten durchgelesen hat, ohne dass ihnen irgendjemand was erklärt oder sonst was getan hätte, einfach dadurch zum Glauben gekommen sind. Also, das Wort Gottes schafft Glauben und es schafft Hoffnung. Wir alle kennen die große Hoffnungsgestalt des Alten Testaments, den Vater Abraham und seine Frau Sarah. Auch David war ein Mann der Hoffnung, der trotz der aggressiven Angriffe, die König Saul da auf ihn getätigt hat, darauf vertrauen musste, dass Gott ihn eines Tages doch noch in sein Königsamt führen würde. Und das Buch Nehemia, das wurde mir in meiner Krisenzeit zum Hoffnungszeichen. Ich war da so in einer Bibelfreizeit, hatte ich mich echt für frei gekämpft, dass ich da überhaupt hin konnte. Und da lasen wir das Buch Nehemia. Und es dämmerte mir, wenn es möglich war, trotz schwierigster Umstände und aggressiver Feinde, die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, sie mit Mauern und Toren zu schützen, dann musste es doch auch möglich sein, mein zerstörtes Leben irgendwie wieder aufzubauen. Und wenn Jesus die gekrümmte Frau, die 38 Jahre gekrümmt war, sodass sie nicht mehr die Sonne sehen konnte, sondern nur noch den Schmutz der Straße, wenn Jesus die aufrichten konnte, dann musste das auch mit mir doch möglich sein. Ich war damals 38. Wenn auch nur ein bisschen von dem wahr war, was ich über den Heiligen Geist wusste und lernte und das Sprachengebet eine direkte Verbindung zwischen mir und dem Heiligen Geist und Gott war, dann musste es doch für mich eine Wende geben. Gott ist treu und er hält sein Versprechen und er hat gute Pläne. Er hatte gute Pläne für mich und er hat sie immer noch. Und ihr könnt es auch sehen. Ohne Hoffnung kann der Mensch nicht leben. Hoffnung zeichnet ein Bild, das noch nicht da ist, außer in meinem Innern. Hoffnung zeichnet ein Bild, das noch nicht da ist, außer in meinem Innern. Und nur das Wort Gottes kann und wird dieses innere Bild zeichnen. Wenn ich es sehe, sagt Paulus, dann brauche ich keine Hoffnung, dann sehe ich es ja. Nur das Wort Gottes kann dieses innere Bild zeichnen und dann wächst langsam Vertrauen. Ein Vertrauen, das das Wort hält, dass es halten wird, was es verspricht. Und wenn man sich der Führung des Heiligen Geistes weiter unterstellt, wenn man sich aufmacht, sein Sofa, sein Bett, sein Krankenlager zu verlassen, wenn man sich in Gemeinschaft begibt mit Menschen, die etwas von dieser Hoffnung auf Leben widerspiegeln, dann entsteht Zuversicht. Und dann ist ein wichtiger Schritt gemacht, um ein Leben zu erlangen, was auch den Namen verdient. Ein Leben, das von Segen bestimmt ist und nicht von Fluch. Und darum sind solche Treffen wie hier wirklich, wirklich wichtig. In der Gemeinschaft kann sich der Geist Gottes ganz anders entfalten, als wenn ich allein auf mich gestellt bin. Da kommen auch frische Impulse von anderen dazu. Da gibt es neue Erfahrungen, frisches Wasser und frisches Brot. Nicht mein dreimal oder noch öfter aufgewärmter Eintopf, natürlich immer derselbe, den bin ich ja gewohnt. Das wird's nicht bringen. Es braucht frisches Wasser, es braucht frisches Obst. Aber es wird Zeit und Geduld brauchen. Und wir werden lernen und lernen müssen und damit auch nicht zu Ende kommen. Wie gestern Abend auch zu jemandem gesagt, in dem Moment, wo ich aufhöre zu lernen, wo ich aufhören werde zu lernen, beginnt mein Sterbeprozess. Wenn ich aufhöre zu lernen, dann beginnt der Sterbeprozess. Wir werden nicht aufhören mit dem Lernen, werden damit nicht zu Ende kommen. Aber der Feind wird sich Mühe geben, uns immer und immer wieder attackieren, um uns zu Fall zu bringen. Wir wollen das nicht zulassen. Wir wollen das nicht zulassen. Wir wählen das Leben immer wieder. Fürchtet euch nicht, ruft uns die Bibel zu, immer und immer wieder. Sagt Jesus jeden Tag, dass du auf seinen Wegen gehen willst. Sag ihm jeden Tag, dass du seinen Willen tun willst. Sag ihm jeden Tag, dass du seine Gebote halten willst. Und bitte den Heiligen Geist, geh mit mir, egal in welcher Ecke ich unterwegs bin. Lass mich nicht los, geh mit, lass mich nicht allein. Darauf wartet der Heilige Geist. Darauf warten die Engel Gottes, die jedem Einzelnen von uns zugeordnet sind. Schotte dich nicht ab. Suche Gemeinschaft, sie stärkt dich. Jesus hatte eine Jüngerschar und sandte sie meistens zu zweit aus. Er hat keine Einzelkämpfer ausgebildet, auch wenn uns das manchmal so vorkommt, als wenn wir welche wären. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Alle Jünger Jesu, er selbst nicht ausgenommen, erlebten Verfolgung. Und Paulus spricht darüber ganz offen. Doch mein altes Leben in der Gottferne war durchaus nicht lustiger und nicht angenehmer als das jetzige. Ganz im Gegenteil, es machte mich immer kränker und wäre mit Sicherheit tödlich geendet. Mein jetziges Leben zeichnet sich trotz mancher Bedrängnis durch ständig wachsende Zufriedenheit, durch Gesundheit und Freude aus. In Römer 12,12 schreibt Paulus, freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Geduld ist eine Frucht des Geistes, die ist genauso in uns angelegt wie die Liebe und die Freude. Im Kolosserbrief steht noch ein sehr wichtiger Hinweis, der uns hilft, auf unserem gewählten Weg des Lebens zu bleiben. Wir haben schon viel darüber gehört in früheren Seminaren, aber dieser Hinweis ist jeden Tag aufs Neue wichtig. Kolosser 3, 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Diese Lektion haben wir nicht gerne und wir hören sie auch nicht gerne. Und es gibt immer so viele Gründe, den anderen nicht zu vergeben. Und man muss es ehrlich zugestehen, manche Dinge sind so ungeheuer schwerwiegend, dass wir nicht imstande sind zu vergeben. Und hier liegt auch der Schlüssel zu diesem Problem. Wir sind wirklich nicht in der Lage zu vergeben, weder kleine noch große Dinge. Unser alter Mensch sinnt auf Vergeltung und Rache und Bestrafung. Da muss Recht gesprochen werden, da muss gerichtet werden. Der Baum der Erkenntnis lässt grüßen. Wie entkomme ich dieser Falle? Ein wunderbares Beispiel habe ich in diesen Ferien gesehen. Wir waren auf Rügen und haben die Stadt Stralsund besucht und die alte große Marktkirche. Eine wunderbare große Marktkirche, sehr schön in gotischem Backstein gebaut, ganz wunderbar. Aber diese Kirche ist total zerstört worden im Krieg. Da ist fast kaum was von übergeblieben. Und das war für diese Stadt natürlich ganz fürchterlich. Und an einer Stelle in der Kirche hing so eine Bronzetafel. Und die erinnerte daran, dass 1940 die Nazis die Stadt Coventry und die Kathedrale in Coventry total zerbombt haben. 600 Menschen sind an dem Tag umgekommen, in einer kleinen Stadt. Und der Propst dieser Kirche hat dann einige Monate später zwei große rostige Nägel gesucht in der Kirche und hat ein Kreuz daraus gemacht. Und er hat in die Wand der zerstörten Kathedrale eingeritzt, Vater, vergib, Vater, vergib. Und dann stand auf dieser Bronzetafel ein Gebet, ein Vergebungsgebet, das seit 1958 jeden Freitag um 12 Uhr in dieser Kathedrale für die ganze Welt gebetet wird. Und es hat uns so ergriffen. Es hat uns so tief ergriffen. Wir haben dieses Gebet gelesen und wir wussten, das ist prophetisch. Es passt in unsere heutige Zeit. Da werden Dinge benannt, von denen 1958 niemand zu sprechen wagte. Wir haben das fotografiert, haben das zu Hause im Internet gesucht und haben dann daraus eine Karte gemacht. Dieses Bild der zerstörten Kathedrale und die darin eingeritzte Inschrift Vater, vergib, das vergisst man gar nicht mehr. Und auch mir ist diese Problematik mit der Vergebung ja mehr als vertraut. Und wer etwas von meinen Lebensumständen kennt, weiß, dass Vergebung in meinem Leben das Thema war. Ich war so bitter, so verbittert geworden, dass mich seit Jahren niemand mehr hatte lachen sehen. Natürlich auch nicht weinen. Es half mir, in seinem Wort zu lesen und zu sehen, wie Jesus immer wieder vergeben hatte. Wie Gott schon im Alten Testament immer wieder den Menschen die Möglichkeit der Vergebung anbot. Eines Tages traf es mein Innerstes. Vom Kopf her wusste ich das schon lange. Aber er, dieser Jesus, hat mir all meine Schuld vergeben. Alle Schuld. Alles, was war, alles, was heute ist und jetzt. Und er hat sogar für die Schuld bezahlt, für die Sünden, die ich erst gleich oder morgen oder noch viel später begehen werde. Und wenn er mir all das vergeben konnte, und er mich wieder aufgerichtet hat und er mich wieder hergestellt hat und mir ein glückliches neues Leben geschenkt hat, wer bin dann ich, dass ich den anderen nicht vergeben könnte, egal was sie mir oder meinen Kindern oder wem auch immer angetan haben? Wer bin ich, dass ich mich zum Richter aufspiele? Und so sage ich ganz einfach, wenn ich mit einer solchen Situation konfrontiert bin: Jesus, Ich kann es nicht. Ich kann nicht vergeben. Aber tu du es in mir. Und oft bete ich in Sprachen. Und wie wir es schon vor Jahren schon durch Hedwig Scheske gelernt haben, bete ich: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte euch jetzt diese Karte, auf die wir das Gebet von Coventry geschrieben haben, austeilen. Und möchte das jetzt mit euch zusammen beten. Denn ich bin sicher, dass jeder von uns noch eine Kiste im Keller hat, wo solche Dinge drin sind. Wo er sich oder anderen vergeben muss. Und wir wollen uns einfach eins machen und das miteinander beten. Und jeder von euch darf diese Karte anschließend mit nach Hause nehmen. Und wer gerne mehr mitnehmen möchte, um sie weiterzugeben, ich habe noch eine ganze Reihe mit. Ich lege die hinten auf den Büchertisch. Und wer will, kann da einen kleinen Obolus hinten in die Kasse reinwerfen. Aber ihr dürft es auch so mitnehmen. Wir haben vorne drauf das Bild von einem Nagelkreuz gemacht. Das ist nicht das Bild von Coventry, weil das geschützt ist. Das konnte man also nicht kopieren, aber das durfte man so. Und haben vorne kurz die Geschichte draufgeschrieben und das Gebet hinten. Und ich denke, wir beten es dann alle zusammen. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist, Vater, vergib. Die Besitzgier, die Arbeit der Menschen ausnutzt, und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Ja, wir haben ganz bewusst diesen Schritt getan. Und ich denke, dass es ein guter Abschluss für dieses Seminar ist. Und ich erlebe es wirklich als ganz prophetisch. Freitags, mittags um 12 Uhr. Es ist allein die Gnade Gottes, die uns herausreißt aus den Fängen des Todes. Nicht unser Streben, das Gesetz zu erfüllen, wird uns retten und davor bewahren, andere zu verurteilen und ihnen nicht zu vergeben. Römer 8,2, da heißt es: Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Hier müssen wir immer wieder umdenken, weg von uns, weg von unserem Ich, das da so mächtig aufschreit, und hin zu ihm, zu Gott, unserem Retter, zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Kolosser 1,13. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns in diesem Prozess zu führen und zu leiten. Das ist oft nicht einfach und unsere Umgebung kann da auch oft nicht mehr mit. Also ich habe eine sehr, sehr liebe Freundin, die ich seit Mitte der 80er Jahre kenne. und die das ganze Drama, was sich bei uns abgespielt hat, mitgekriegt hat. Und als sie eines Tages merkte, dass ich mich veränderte und meine Bitterkeit losließ und nicht mehr so unvergeben war, da sagt sie, also das verstehe ich überhaupt nicht. Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass du in dieser Situation jetzt da so ruhig mit umgehen kannst. Das kann doch einfach nicht sein. Nein, der Verstand, er erfasst es nicht. Aber das Herz, wenn es durch das Wort Gottes weich geworden ist, wenn es seine Verhärtungen nach und nach los wird, dieses Herz, das kann es tun. Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 5, gerecht gemacht also aus Glauben, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist immer die Frucht. Wenn man die sieht, dann weiß man, dass das der gute Weg ist. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung auf die verheißene Herrlichkeit Gottes, die lässt mich leben. Die lässt mich auch anderen vergeben und die lässt mich auch geduldig sein. Und das ist keine billige Vertröstung auf irgendwann, wenn man nicht mehr lebt. Wer hat denn dafür den Beweis erbracht? Nein, es ist gelebte Wahrheit, wenn wir aus dem Wort Gottes leben. Und wenn man den Menschen ins Gesicht schaut, in die Augen, wird man sehen, ob diese Wahrheit sie trägt. Ihr Leben, ihr Alltag wird diese Frucht zeigen. Wenn nicht, dann hat die Wahrheit noch nicht ausreichend Fuß gefasst. Da stehen unsere Bedrängnisse im Weg. Vers 3. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Gestern hatten wir die Stelle schon mal. Das ist spirituelles Muskeltraining. Fitnessstudio. Ohne Training kein Erfolg. Wir wissen das alle und da kämpfen wir ja auch alle sehr. Aber auch diesen Kampf hat Jesus schon vor 2000 Jahren gekämpft und gewonnen. Und so kann Paulus sagen, Vers 5, die Hoffnung aber lässt uns nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dies ist einer der wichtigsten Schlüsselsätze, den ich in der Bibel gefunden habe. Auch das ist ein Passepartout. Die Liebe Gottes. Gott ist Liebe, heißt es im 1. Johannesbrief, Vers 4, Kapitel 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Worin besteht diese Liebe? Antwort steht in Vers 10, 1. Johannes 4, 10. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Johannes 3, 16 sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir können an dieser Stelle sehr schön sehen, dass alle Briefe des Neuen Testaments immer auf das Wirken Jesu zurückgreifen, dass die Briefe des Neuen Testaments immer die Evangelien erläutern. Darum muss man auch alle Briefe lesen, auch die von Paulus. Und man kann sich nicht leisten, ihn nicht zu mögen, weil er so merkwürdige Dinge über Frauen sagt. Es braucht Glauben, die Wahrheit der Bibel ins Leben zu übernehmen. Diese Liebe Gottes ist die Urkraft Gottes. Sie zeigt sich in Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie zeigt sich in den Gaben, dem Handwerkszeug, das uns der Heilige Geist schenkt. Sie leuchtet auf in jedem Wort, das Gott zu uns spricht, aufgezeichnet im Buch der Bücher. Selbst ein strenges Wort kann doch durchaus von Liebe zeugen, wenn es für die Erziehung und Ermahnung notwendig ist. Man wird doch nicht dieser kleinen Johanna alles durchgehen lassen, nur weil sie noch so klein und drollig ist und doch erst 3,5 Jahre alt ist. Die Liebe ist Zeichen des Lebens. So hat es Gott geplant und die Entstehung des Menschen geschieht aus Liebe. So sollte es zumindest sein, wenn es nach Gottes Ordnung geht. Liebe schenkt Leben. Liebe ist Segen, ist all das, was ein Mensch zu seinem Wohlergehen braucht, und das ist Fülle. 1. Korinther 7, 23, da heißt es, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen. Nehmen wir Jesus Christus nicht an, dieses Liebesgeschenk Gottes an uns Menschen, dann lehnen wir das Leben ab und wählen den Tod. Das Erste, was Adam nach dem Sündenfall geschah, war, dass er sich fürchtete. Das ist die Waffe des Feindes schlechthin. Angst und Furcht schüren, Zweifel säen, die Wahrheit übertreiben oder verdrehen, den Menschen belügen und bestehlen und letztlich töten. Aber Jesus hat diesem Gegenspieler Gottes am Kreuz eine ewige Niederlage bereitet. Und wenn wir mit Jesus sind, wer kann dann gegen uns sein? 365 Mal fordert uns die Bibel in verschiedenen Sprachvarianten auf, uns nicht zu fürchten. Irgendwer hat es gezählt, es sind 365 Mal. Das können, dürfen und müssen wir ernst nehmen. 1. Johannes 4, 17. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Vers 18. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Aber diese Strafe hat Jesus Christus bezahlt am Kreuz. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Dies gilt es zu betrachten. Und ich möchte euch diesen Johannesbrief sehr ans Herz legen. Lest ihn immer wieder, bis er zu euch spricht und ihr im Herzen versteht, was er euch sagen will. Das wird euch frei machen von jedweder Furcht, obwohl da manche Stellen drin sind, die muss man ganz oft lesen, bis es auf einmal Klick macht und denkt, ach, so ist es. Ach, das ist es, ja. Vers 19. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. An dieser Stelle leuchtet das Thema der Vergebung wieder auf. Und ich habe nicht deshalb darüber gesprochen, weil es mein Steckenpferd ist und ich dadurch so viel Heilung erfahren habe. Ja, man erfährt Heilung dadurch und das will ich auch gerne bezeugen. Aber der Grund meiner Hoffnung, dass Vergebung etwas bringt, der liegt in diesen Versen 19 und 20. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er endet in dem ersten und einzigen Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Jesus hat es uns gegeben, Lukas hat es aufgeschrieben. Lukas 10, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist fast identisch mit dem, was in Deuteronomium 11, 1 steht. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben und dein Leben lang seine Dienstordnung, seine Satzungen, Rechtsentscheidungen, Gebote bewahren. So wie Jesus eine Liebesbeziehung mit Gott hat, so können wir eine solche haben, und zwar durch den Heiligen Geist, wenn er zu unserem Lebensgefährten wird. Das ist ein Wort, das ich vor einigen Wochen geschenkt bekommen habe, dass der Heilige Geist mein Lebensgefährte geworden ist. Was Besseres gibt's nicht. Was Schöneres gibt's auch nicht. Also, wenn er zu unserem Lebensgefährten wird und wenn er nicht nur unser Tröster, nicht nur unser Helfer, nicht nur unser Begleiter, unser Notstopfen ist, sondern unser Lebensgefährte. Und das ist vor allem für uns Alleinstehende ein wichtiger Hinweis. Mit dem Heiligen Geist als Gefährten ist man nie mehr einsam. Durch diese Liebesbeziehung erfüllen wir den Willen Gottes und leben in seiner Wahrheit. Und dafür brauchen wir uns nicht anzustrengen. Wir müssen nichts leisten oder bezahlen. Wir müssen uns nicht verkaufen oder gar versklaven. Es ist ganz leicht. Die Verführung des Teufels im Paradies war es, den Menschen zu verleiten, sein zu wollen wie Gott. Er selbst als gefallener Engel war genau an dieser Stelle abgestürzt. Er wollte sein wie Gott. Wenn wir dem Gebot der Liebe folgen und tun, was Christus uns durch den Heiligen Geist sagt, wenn wir uns von ihm verwandeln lassen, dann werden wir sein wie Gott. Denn Gott ist Liebe. Und Paulus beschreibt uns im 1. Korintherbrief 13, wie diese Liebe aussieht, wie dieser Gott aussieht. Wir kennen diesen Text alle ganz gut. Ich habe ihn euch aufgeschrieben in einer Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Seine moderne Übersetzung, und ich finde, dass sie sehr schön ist. Und so vertraute Texte wie Korinther 13, den man auf jeder Hochzeit hört und sonst wie, das ist gut, ihn auch mal in einer anderen Übersetzung zu hören, weil er dann ganz anders zu uns spricht. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Die Liebe ist also ewig. So wie Gott. Denn Gott ist ewig. Wenn du diesen Gott liebst, wenn du seinen Willen tun willst, wenn du auf seinen Wegen gehen willst, wenn du sein Gebot hältst, dann wählst du das Leben. Dann wirst du sein wie Gott und der ganze Segen des Himmels steht dir zur Verfügung. Das war Gottes ursprünglicher Plan, schon vor Anbeginn der Welt. Und darüber freut sich der ganze Himmel, wenn du dich an diesem Wochenende ganz neu für das Leben entschieden hast. Es war die Aufgabe des Stammes Juda, den Lobpreis für Israel zu gestalten. Sie zogen vor dem kriegsgerüsteten Heer Israels vorneweg. Lasst uns dieses Wochenende mit Lobpreis und der Eucharistiefeier der Danksagung beenden und den Weg in unser neues Leben mit Lobpreis und Dank beginnen. Amen. Amen.